Welcome to our next talk.
Ja, willkommen zum nächsten Vortrag. Wie ich höre, ist es immer eine schlechte Idee, Schlüssel zu haben und dann sich auf diesen einen Schlüssel als Sicherheit zu verlassen. Unsere nächsten Vortragenden werden uns erzählen, wie Intel genau das gemacht hat und dann irgendwie ist da ein Schlüssel verloren gegangen und wie es dann so weiterging. Die ganzen Details werdet ihr von ihm hören. Ein Applaus für Wanda und Zech.
Very well.
I'm Wanda. Ja, ich bin Wanda.
Hi. So, can you start?
Okay.
So ja, also ich fange mal an mit einem Video von 2010. Das war der 27C3 Console Hacking für PS3. Es gibt hier leider kein Audio.
Let's see. We may be familiar faces because two years ago we presented. Mark and I presented.
Vor zwei Jahren haben Mark und ich diesen Hack hier präsentiert.
The first unsigned code execution on the Wii here at 24C3.
2008 haben wir zusammengearbeitet mit Wii Phonies. Wir haben the Capture the Flag gewonnen.
Variety of reasons. And since then we've been collaborating on various embedded and thought expansive projects, the most famous of which that
wir haben danach noch ein paar andere Projekte gemacht.
That was a fun couple of weeks.
So that was the HTTP key.
Das war der HTTP key. Master key.
That's what I call it.
Also der Master Key nenne ich das so, ne? Ich nenne es immer noch so. Also das Wichtige hier über diese Präsentation, also wichtig für alle hier, wenn du einen schwarzen Anzug anhast, dann passt das. Wenn du ein weißes Hemd anhast, dann wirst du also angeklagt. Und also dieses Jahr habe ich so ein paar Farben mit drin, also Masterschlüssel. Das ist der Masterschlüssel, wie wir es so nennen. Das ist ziemlich große Matrix von Zahlen. Also was ist jetzt HDCP eigentlich? Das ist dieses Ding, das also das alles, was einem wichtig ist, HDMI und so. DisplayPort, all diese Sachen, die verwenden den Schlüssel, um angeblich zumindest Sachen zu schützen, um Inhalte zu schützen, DVDs zum Beispiel, was auch immer. Ne? Also damit halt nie ein unlizenziertes Gerät diesen Inhalt wiedergibt. Warum ist das für uns relevant und interessant? Also manche von uns wollen vielleicht mal auf unseren eigenen Geräten was darstellen. Das geht aber nicht, das ist irgendwie nicht fair. Was können wir da machen? Naja, hacken natürlich, ist doch klar. Also ich habe ein Firmware-Update gefunden für irgendein BIOS, für irgendein Gerät mit einer Grafikkarte. Und es hatte ein Schlüsselpaar drin für HDCP. Und da dachte ich mir, das kann ich benutzen. Dann habe ich noch ein Firmware-Update gefunden mit einem Schlüsselpaar und dann noch eins und noch eins. Also insgesamt dann 7 oder 8 oder 9. Also, das reicht aber nicht. Wir brauchen ungefähr 40 oder ein paar mehr noch, bevor wir unseren eigenen Schlüssel erzeugen können. Also, wo kriegen wir mehr Schlüsselpaare her? Also Schlüsselpaare, die halt tatsächlich funktionieren. Wir könnten Also wir haben uns Mac-Laptops besorgen wollen. Aber also viele Leute haben Mac-Laptops, viele von uns haben Mac-Laptops. Und wir kennen auch Leute, die bei Apple arbeiten und die haben natürlich auch Laptops. Aber wir haben da keine einfache Möglichkeit gefunden, diese Schlüssel da aus dem BIOS zu exfiltrieren. Da werden sie nämlich nicht gespeichert. Also gut, ihr könnt uns natürlich die Schuld zuweisen, dass wir nicht das Unmögliche machen konnten. Also gut, also neuer Ansatz. Die Schlüssel müssen irgendwie in der Nähe vom Videotreiber sein. Ne? Schauen wir mal, ob wir den Videotreiber anzapfen können. Also einer von uns, Wanda. Ne? Wanda, hallo, ich bin Wanda. 2010 habe ich NVIDIA-GPUs reverse-engineert als Teil eines Projektes, wo wir Open-Source-Driver gebaut haben. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe da dann auch einen Teil da reverse-engineert. Das hatte irgendwas mit Video-Decoding zu tun und da ging es irgendwie um Kryptographie und habe ich nichts von verstanden und ich hab da auf IRC mit ein paar Leuten geschwatzt und wurde dann von der Failoverflow-Gruppe plötzlich kontaktiert, die sich da irgendwie meinen Kryptografie-Problemen interessierten. Und dann wurde ich plötzlich der NVIDIA-Consultant in diesem kleinen Projekt. Und naja, irgendwie haben wir am Ende es geschafft, da ein paar Schlüssel zu extrahieren. Also diese Video-Decoding-Teile da, diese NVIDIA-GPUs, die haben, so nennen wir sie Management-Cores, die lassen also Custom-Code laufen, speziellen Code laufen für Video-Decoding und viele andere Dinge. Am Anfang ging es dann nur um Videodekodierung. Jetzt gibt es die überall. Ich habe keine Ahnung, wie viele von denen es jetzt heutzutage gibt. Also, diese Management-Cores auf der NVIDIA, die haben ein spezielles Instruction-Set, das heißt Falcon. Der Befehlssatz ist langweilig, nichts Spezielles. Diese Management-Cores haben so ein bisschen kleines statisches RAM und für Code und für Daten. Und das Nette ist, dass der statische RAM für den Code ist wirklich klein. Das heißt, die haben einfach nicht sehr viel Code, den man dekompilieren muss. Da war ich wirklich, wirklich froh. Und was wir uns damals angeschaut haben, war die erste, allererste Version dieser Architektur, also die V0. Die gab es nur in drei Devices, also das in einer GPU und zwei Motherboard-Chipsets, die integrierte GPUs hatten. Damals hatten diese GPUs vier Falcon-Cores, die also mit verschiedenen Video-Decoding-Pipeline Abschnitten sich beschäftigt haben. Also eines davon war ein spezieller Management-Core für das sichere Zeug, ja, DRM und so. Und das war das, was uns interessiert hat. Diese Falcon-Architektur hat einen Extension-Point, wo man einen Secure-Coprozessor anschließen kann, einen sicheren Coprozessor, wo man dann die ganzen Geheimnisse auch besser sichern kann. Das war der Teil, der uns interessiert hat. Da interessiert wir uns dafür. Das hat diese Falcon-Befehlssatz mit ein paar komischen Sachen erweitert. Da ging es um Schlüssel, Verschlüsselung und Unterschriften. Und dieser Secure Falcon, der hat damit zu tun, diese SEC, diese HDCP-Schlüssel zu entschlüsseln. Also jedes Device, das HDCP unterstützt, hat seinen eigenen Schlüssel. und so, dass man also diese Schlüssel auch wieder dann widerrufen kann. Ne? Dieser HDCP-Key ist, wird dann auf eine große Liste geschrieben, auf eine Widerrufsliste, die halt immer wieder veröffentlicht wird. Und dieser Schlüssel wird dann nicht mehr irgendwie akzeptiert werden von upgradeten Devices. Der Schlüssel ist groß, also diese Schlüssel sind groß, es sind 285 Bytes offenbar, habe ich es mal kopiert. Und NVIDIA hat sich dafür entschlossen, die in I2C EEPROM zu speichern, also das ist halt ein externer Chip. Und weil das I2C ist, ist es halt ein externer Bus, den man auch anzapfen kann, deswegen müssen die Schlüssel selbst verschlüsselt sein. Und dieser SEC Falcon, der tut halt die Schlüssel dann entschlüsseln. Also der Host Driver liest diese Schlüssel vom I2C EEPROM, tut sie ins Datensegment und lässt einen speziellen Code laufen, der dann die Schlüssel entschlüsselt und dann schickt er diese Schlüssel zum Display Unit, um da die Schlüsselabhandlung und so weiter zu machen. Also, wir haben uns diesen Coprozessor angeschaut, diesen sicheren Coprozessor. Das ist interessant. Also, der macht die Unterschriften unter dem Code. Dieser Falcon-Coprozessor kann in einem sicheren oder auch in einem unsicheren Modus sein. Das ist jetzt die allererste Version. In späteren Versionen gab es dann irgendwie so ein bisschen sicher und eher schwer sicher und so. Ja, verstehe ich nicht wirklich, wie das unterscheiden hier. Aber in der V0 war es auch einfach. Und dieser Coprozessor hat 8 Register von jeweils 128 Bit, die also diese Kryptographie, das Kryptographiezeug machen. Hat kryptografische Befehle für Encryption, Decryption und Berechnung von CMAX und sowas Sachen so wie Moves, XORs, XORs, Exclusive ORs, ANDs. Und das Interessante davon ist, dass die also ein ACL-Feature haben. Also jedes dieser Register kann markiert werden als nur lesbar. Ja, von Non-Secure Code oder nicht, oder von Secure Code, oder schreibbar auch, von nicht sicherem Code oder als Schlüssel benutzbar von sicherem oder auch nicht sicherem Code. Also es ist eine merkwürdige Architektur. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie es so gemacht haben, aber es war useful.
Der SCP-Prozessor hat auch Secrets, das ist der interessante Teil eigentlich. Es gibt 63 geheime Werte, die für verschiedene Zwecke genutzt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür die alle gedacht sind. Ich glaube, NVIDIA hat dann einfach 63 beliebige Secrets alloziert und für irgendein neues DRM-Scheme und ein oder zwei davon werden nur für HDCP benutzt. Zwei werden für Code Signing benutzt und dann eben noch einige andere Dinge, die ich nie herausgefunden habe. Der SCP hat auch zwei Zufallszahlengeneratoren, was jetzt nicht wirklich mit den Dingen zu tun, die wir gemacht haben, aber es gibt sie eben. Er hat DMA-Fähigkeiten
per Device Key.
Und er hat eben auch wieder einen Pro-Geräte-Schlüssel, was in unserem Bereich eben auch nicht benutzt wurde. Die 63 Haupt-Secrets, die enthält, sind halt gleich über alle Geräte einer Generation.
And how does the secure mode work?
Wie funktioniert dieser Secure Mode? Man kann einfach Code in den Falcon-Prozessor hochladen, um sie ausführen zu lassen. Und wenn man das eben macht, dann wird er erstmal im Non-Secure Mode ausgeführt, der dann eben an keine Secrets herankommt. Wenn man jedoch an Secrets herankommen möchte, dann muss man eben in den Secure Mode kommen und das funktioniert wie folgt. Man muss den Secure Mode Code in den, ins Code-Segment laden, dann muss man speziellen Operationen ihn als Secure markieren. Dann braucht man eine kryptografische Unterschrift, mit der das eben markiert wird, dass es eben von NVIDIA kommt. Und man muss diese Signatur in bestimmte CPU-Register tun. Und dann springt man einfach in diesen Code hinein. Und dann passiert etwas sonderbare Magie. Wenn man in ein Code-Segment springt, das als sicher markiert ist, dann wird dieser Sprung tatsächlich abgefangen von einem geheimen ROM, welches erstmal prüft, ob deine Signatur korrekt ist. Und wenn diese Signatur korrekt aussieht, dann eben wird er diesen einige Dinge vorbereiten und dann eben in diesen Code hineinspringen im Secure Mode. Und wenn die Signatur eben nicht stimmt, dann bekommt man eben eine CPU Exception und dieser Exception Mechanismus ist nicht so interessant, deswegen behandeln wir den hier an dieser Stelle nicht. Und ja, was können wir da machen? Was machen wir damit? Wir haben uns die HTTP-Firmware angeschaut. Und nicht überraschend für uns benutzte eben den Secure Mode. Das Gute daran war, dass aber dieser Code eben nicht verschlüsselt war. Also er war zwar authentifiziert, aber eben nicht verschlüsselt. Und stellte sich dann heraus, dass der Code einfach nur diese Schlüssel von dem Host-Driver bekommt, sie entschlüsselt mit irgendeinem Secret, das im ROM drin ist und auch mit sehr sonderbaren Operationen, die wir zu dem Tag noch nicht verstanden haben. Und dann eben wird er eben zur Display-Unit, zur Anzeigeeinheit geschickt. Das Interessante daran ist eben, dass dieser Pre-Device-Key da gar nicht involviert war. Das heißt, alle GPUs hatten da instanterweise den gleichen Decryption-Key, um die HTTP-Schlüssel zu benutzen. Also haben wir uns eben die Register von dem SCP genauer angeschaut. Und das ganz Interessante an dem SCP ist, dass die in ihrem Design recht clever waren, zu clever eigentlich. Man hat ACLs, man hat Register mit Geheimnissen, die man eben gar nicht sehen kann, aber man kann eben dennoch Operationen darauf ausführen. Also man kann beliebige Secrets in ein Register laden und man kann dann eben ein XOR machen gegen ein anderes Register und kann dann aber es nicht auslesen aufgrund der ACL. Gab dabei aber nur ein Problem. Die Operation, die die Signatur vergleicht, die prüft aber leider nicht, ob man überhaupt das Recht hat, die Signatur auszulesen, die man da eben hat. Und das haben wir dann eben ausgenutzt. Der Algorithmus, den man braucht, um ein Geheimnis aus dem SCP auszulesen, sieht folgendermaßen aus. Man lädt es eben ein, man selektiert, welches Bit man eben lesen will. Man lädt den Wert, wo dieses Bit gesetzt ist, in ein anderes Register, wo keine Bits gesetzt sind, wo also andere Bits null sind, nur das Geheime, und dann schreibt man das dahinter, was man lesen will, und macht dann ein XOR mit der validen Signatur von echtem NVIDIA-Code, den man eben zur Hand hat. Und dann versucht man einfach, es eben auszuführen. Ja, und wenn es dann eben funktioniert, dann weiß man eben, ob das Bit 0 oder 1 war. Und wenn der Code funktioniert, dann weiß man eben, das entsprechende Bit war eben 0. Und wenn der Code crasht, dann weiß man eben, ja, dann war es eben eine 1. Und auf die Weise können wir dann eben jegliches Secret aus dem SCP auslesen, Bit by Bit. Also bitweise. Applaus im Saal.
It's really funny to me because people have asked.
Ich finde es witzig, da, manche Leute haben mich gefragt, ob sie diesen Vortrag überhaupt kommen sollen, weil da ganz fortgeschrittene Kryptomagie drin sein wird. Und nein, da ist eigentlich überhaupt nichts Schwieriges drin. Es ist einfach nur ein ziemlich seltsamer, zufälliger Bug, der einfach alle Sicherheitsmechanismen halt umgeht. So, wir können also alle SCP-Secrets auslesen, aber das war dann immer noch nicht ganz genug, um da weiterzukommen. Denn der Decryption Code benutzt einen sehr sonderbaren Opcode, einen unbekannten Opcode in der Schlüsselableitungssequenz, und wir haben dann versucht, diesen Opcode im Nicht-Secure-Mode auszuführen, und dann hat er eben nichts gemacht. Und wenn wir versucht haben, den Algorithmus dann einfach so auszuführen, haben wir eben gemerkt, ohne diesen Opcode wurde der Schlüssel gar nicht entschlüsselt, und ja, da kann man dann eben erstmal nicht weiter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen einen Weg finden, um eben diese Signaturen eben zu fälschen, um dann eben rausfinden, naja, was tut dieser fehlende Opcode, indem wir ihn selber ausführen. So, wie fälscht man Signaturen? Wir haben natürlich versucht, diverse Signaturalgorithmen auszuprobieren und zu gucken, was passiert, aber haben festgestellt, die verhalten sich nicht genauso wie NVIDIA's Code, selbst wenn wir die Secrets da eingefügt haben. Aber die Sache ist eben, wenn man es eben nicht schafft, in Secure Mode reinzukommen. Und das Lustige ist aber eben, dass dann einfach der SCP die korrekte Signatur, wenn man eben failed, in einem anderen Register hinterlegt. Und die kann man dann einfach eben auslesen oder in das Register reinschieben, wo er eigentlich hätte drinstehen müssen. Und das funktioniert. Applaus im Saal.
So we tried reversing the missing opcode and it's.
Das heißt, wir haben dann versucht, diesen fehlenden Opcode halt zu reversen, und dann haben wir eben festgestellt, es ist irgendein sonderbares Primitive, was dann eben diesen Block dann eben decrypten sollte mit der aktuellen MAC als Schlüssel. Und das ist ja gar kein Secret, denn die MAC hat man ja schon präsentiert, als man in den Mode reingegangen ist. Also ziemlich obskur, und wir haben nicht verstanden, was das sollte, aber wir haben nicht erwartet, dass es eben genau das tut. Ist schon ziemlich seltsam. Und das Ergebnis war dann eben identisch mit dem Ergebnis einer anderen Funktionen. Also sprich, im Grunde ist dieser Opcode einfach komplett ein Knob, der einfach gar nichts bewirkt. Also da haben wir ein paar Tage dran gearbeitet, haben ein paar Tage aufgehalten. Ja, und dann wussten wir eben, gut, es ist halt nur ein Knob. Und dann hat man eben auf die Weise die Fähigkeit erlangt, den kompletten HTTP-Key von jeder Generation dieses Falcon-Prozessors eben auszulesen. Und das hieß dann eben eigentlich jede G98-basierte GPU, also die schon ziemlich low-end ist eigentlich. Und auf jedem MCP-77 oder MCP-79 basierten Motherboard, das eine integrierte CPU enthält. Gut, das waren die Teile, die wir dann eigentlich Jahre später herausgefunden haben. Also sprich, haben später herausgefunden, dass dieser seltsame Algorithmus, den wir nicht verstanden haben, das war eine ganz obskure Variante des Davis-Mayer Construction, die AES in eine Hash-Funktion verwandelt. Und das wird dann eben als Block-Cipher verwendet, da in dem Teil, und deswegen halt für alles. Und das Ganze war da auch mit einer seltsamen Variante von CMAC kombiniert. Leider haben eben diese diese Schwachstellen, die wir gefunden haben, die wurden dann leider auf der nächsten Generation des Falcon in der Version 3 Hardware, Version 3, gefixt. Und deswegen halt leider nur auf alten GPUs und nicht auf den Next Generation GPUs. Und leider sind diese reparierten Falcon bereits rausgekommen, bevor wir angefangen haben, das Thema zu untersuchen. So dass wir aber immerhin dann eine kleine Auswahl an GPUs hatten, weil die Keys eben dann auslesen konnten. Ein anderer Teil von damit nicht zusammenhängender Geschichte, was der beste Weg, um Hacker dazu zu bringen, die eigene Plattform hacken zu wollen. Naja, man könnte die Plattform einfach in einer Videokonsole verwenden, das macht es dann eben attraktiver. Und viele, viele Leute haben mich Jahre später kontaktiert, als Nintendo die Switch veröffentlicht hat. Und dann hieß es halt, einer hat eben das komplette Bootraum gehackt von dem Arm, der da eben drin ist, und auf die Weise die komplette Vertrauenskette gebrochen. Und Nintendo hat versucht, es zu reparieren, indem sie gesagt haben, naja, unsere eigene CPU, die ist ja völlig unsicher, also nehmen wir doch einfach jetzt diesen Falcon-Kern, der auf dem Chip drauf sind, und benutzen den eben als Sicherheitsquelle sozusagen, was dazu geführt hat, dass noch viel mehr Leute angefangen haben, sich mit dem Falcon-Kern zu beschäftigen. Die neue Version von Falcon, die wir 2010 halt nicht knacken konnten, und dann haben wir eben lustigerweise herausgefunden, dass sie aber auch nicht sicher ist. Es stellte sich heraus, dass man den Stack kaputt machen konnte durch den DMA-Controller und auf diese Weise eben konnte dann eben die Falcon auf den Nintendo Switch eben wieder gehackt werden. Ja.
Anyway, so, this is all fun. We have a few.
Das war eigentlich ganz lustig. Wir hatten dann einige HTCP-Schlüssel. Aber was macht man mit einzelnen HTCP-Schlüsseln? Und wenn man die veröffentlicht, dann werden die einfach halt revoked, zurückgerufen, und dann kann man mit denen nichts mehr anfangen nach dem nächsten Update. Also, naja, was bringt es wirklich, und wie kriegen wir eigentlich den tatsächlichen Master Key heraus? Den Namen habe ich mir selber ausgedacht, und lineare Algebra. Ich habe es lineare Algebra genannt, um Leute zu erschrecken. Wir wollten also viele Schlüssel haben, also hat eben Bushing gesagt, wir kaufen einfach eine ganze Menge von billigen Geräten bei Newegg, also von Videocards online. Und wenn man die Karte zurückgibt, dann bekommt man sogar das Geld zurück. Das heißt, man bekommt sogar einen Tagespreis ausgezahlt. Wir konnten auf jeden Fall sogar Geld verdienen. Ich empfehle aber nicht, das zu tun. Es ist eigentlich kein sinnvoller Businessplan. Also man kann davon nicht leben. Also vielleicht, aber ich glaube nicht. Ja, sieht man die Karte. Man kann sie auch persönlich anschauen, aber sie sieht nicht besser aus als das Bild hier. So sieht die Karte aus. Also, ja. Wir wollten sie als defekt zurückgeben, weil jemand die HTCP-Schlüssel gehackt hat. Auf jeden Fall hatten wir jetzt genügend Schlüssel, um eben damit zu machen, was auch immer wir wollten.
Okay, in HTTP, there are two actors.
Und in HTTP, da gibt es eben eine Quelle und eine Senke. Und die Senke empfängt eben die Daten, die Quelle erzeugt die Daten. Also die Senke kann zum Beispiel ein Display sein. Und es benutzt seinen eigenen privaten Schlüssel. Und zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel der Quelle. Und wenn die Dinger eben eingesteckt sind, und auf die Weise wird eben ein Shared Secret errechnet. Diese Senke, die muss eben das gleiche in der anderen Richtung mit seinem privaten Schlüssel und dem öffentlichen Schlüssel. Und auf jeden Fall ein Shared Secret erzeugt. Der Standard sagt auf jeden Fall, es ist eben dasselbe Shared Secret, was mal herauskommen soll. Der öffentliche Schlüssel, der sogenannte Key Selection Vector, also ein 40-Bit langer String. Und nimmt dann eben 20 von den 40 der anderen Seite. Das heißt, die 1 bedeutet eben, nimm die 1, um es zu nehmen, und nimm eben die 0, um es eben nicht, also das interne Produkt, was man da eben nimmt und als Multiplikation aufschreibt, notieren kann. Wenn man eine beliebige Nummer auf gültigen Schlüsselpaaren hat, dann kann man da eine lineare Kombination von machen. Und das ist dann eben diese gleiche lineare Kombination der entsprechenden privaten Schlüssel. Und das ist das gleiche wie Gaussian Elimination, also das ist, und wir haben das benutzt, das drückt eben aus, was man eben tut, man klärt eben das ganze Ding. Aber man kann nicht tatsächlich genau das Gleiche tun, was man normalerweise in der Gaussian Elimination machen würde. Kann es tatsächlich nicht wirklich tun, weil man eben nicht in einem Vektorraum arbeitet, was man eben in... Und wir arbeiten in 256-Z, und das ist 256-bittige binäre Zahlen, und das ist eben kein Feld. Das heißt, man kann es eben nicht teilen durch gerade Zahlen. Das heißt, es ist kein Vektorraum. Und es ist ein generischer Modul. Also fast alles davon funktioniert eben, wie man es erwartet, aber es gibt eben keine eindeutige Lösung von dieser Matrix. Und es gibt nicht genügend Daten, um da eben die Matrix vollständig zu invertieren. Wir haben nur valide Schlüsselpaare. Und jeder valide KSV hat eben 20 Bits auf 1 und andere auf 0, alle. Und das heißt, man kann dann keine lineare Kombination von denen, die eben dann dazu führt, dass eben nur ein Bit gesetzt ist. Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Wir finden vielleicht keine eindeutige Lösung, aber ja, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur eine Lösung, die funktioniert. Wir haben da also dann nur versucht, ein paar Dinge zu rekonstruieren aus den Schlüsseln, die wir hatten, aus einigen Videokarten. Es ist da
Something with an L. LCT, something.
I don't remember. It's some Intel branch. It's just Intel.
So it's possible that
es ist möglich, dass was auch immer für einen Schlüssel wir dann eben finden, dass sie eventuell dann herausfinden können, welche Schlüssel wir dafür eben benutzt haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die herausfinden, welche Schlüssel wir benutzt haben. Also haben wir dann eben Random Noise eingefügt für alle Bits, die nicht eindeutig ermittelt werden konnten. Und der Random Generator, den ich benutzt habe, der Zufallsgenerator, da habe ich den S-Rand 42 verwendet, natürlich. Jetzt kann eben jeder prüfen, ob das halt tatsächlich stimmt. Genau, es wäre kein guter OPSEC, wenn wir nicht auf dem C3, auf der C3-Bühne darüber reden würden. Mehr Dinge. Jeder von diesen KSVs hat genau 20 Bits gesetzt und 20 ist halt ein Vielfaches von 4. Das heißt, was auch immer wir haben wollen, können wir auf genau, wenn wir die oberen zwei Bits halt irgendwas da reinschreiben.
It's multiplied by a multiple of four.
So das wird mit einem Vielfachen von 4 multipliziert, also eben mit einem, also von daher, das heißt, wir können es auf diese Weise ändern und es wird immer noch exakt dasselbe Ergebnis produzieren, egal was wir da machen. Und das Gleiche stimmt eben für jede Zeile, aber eben umgekehrt, es ist halt symmetrisch. Und für die gesamte Matrix können wir die oberen 4 Bits alle Einträge ändern. Weil eben
1600 elements of the matrix are added together.
Weil wir 1600 Elemente da eben aufeinander addieren und 400 ist eben auch ein Vielfaches von 16 und auf die Weise addieren wir insgesamt wieder 0.
Okay. So.
Fun part.
You have jetzt wird es spaßig. Also der HTTP Master Key, Masterschlüssel, man hat den jetzt auf seiner Festplatte. Jetzt möchte man den Schlüssel rausgeben, ohne dass die ganze Welt weiß, wer es gemacht hat. Naja, also, wie macht man das jetzt? Das war vor 14 Jahren. Also was war das erste Ding, was wir gemacht haben? Wir haben WikiLeaks gefragt, aber die wollten das nicht. Es hat mit Politik nichts zu tun, ne? Aber so, sie wollten es einfach nicht veröffentlichen. Okay, aber gut, wir haben es halt versucht. Also mussten wir es selber machen. Wir haben es also getweetet. Also wir haben es auf Pastebin getan. Machten einen Twitter-Account und haben es dann an quasi einfach, also wir haben alle getaggt, an die wir irgendwie nur denken konnten. Also gut, wir haben es vorher noch, wir haben es auf 4chan getan, aber da hat nur irgendjemand einen blöden Witz gemacht. Also es hat alles nicht so richtig funktioniert, um den Secret Key rauszutun. Aber dann einen Twitter-Account zu machen, der Intel Global IPR heißt, und dann alle da drauf zu setzen, das hat funktioniert. So, das ist hier das Original sozusagen. Also haben wir diese Anleitung zusammengesetzt.
This is small part.
Das ist nur ein kleiner Teil. Das sind 40 Zeilen, die man eigentlich nicht verstehen kann.
Important.
Also wichtig übrigens. Also egal was, ich habe was daraus rausbekommen, rausgekriegt. Also ich habe gelernt, wie man 40 recht schreibt. Ja? Also jemand hat was gelernt, ich war das. Ich weiß nicht, wie man 40 schreibt. Ja, danke. Applaus im Saal. Ja. Und dann kam danach so das ganze Nachspiel. Also was passiert, wenn man so ein DRM-Schema knackt? Also es ist kein kryptografisches Schema, ganz egal, wie man das nennt. Es ist einfach, es hat was mit Marketing zu tun. HTTP bedeutet, dass jedes HTTP-Device einen Dollar zahlen muss an Intel für einen HTTP-Key. Dafür war das gut. Es ist ein Geschäftswerkzeug, um Geld zu machen, aus diesen Geräten zu machen. Es gab also keine Konsequenz davon, dass dieser Schlüssel geleakt wurde. Denn jeder, der so ein Gerät herstellen wollte, musste Intel immer noch Geld zahlen, ganz egal, ob es geknackt war oder nicht. Also es gab also von Intel zwei Kommentare. Das war hier der erste Kommentar. Also, sie haben sehr, sehr ernst geklungen. Also, was auch immer genuine heißt, also es funktioniert halt. Ne? Also sie müssen halt jetzt gucken, ob irgendwas mit ihrer OPSEC nicht passt, ja.
Well, it is the last slide.
Oh.
Also das ist tatsächlich hier der letzte Teil, das ist der letzte Slide. Die andere Botschaft von Intel ist viel länger, aber die habe ich wohl abgeschnitten irgendwie. Es sagt im Wesentlichen, dass wir halt den Schlüssel wiederhergestellt haben aus Daten und vermeidet das Wort hacken. Es ist auch nicht der Master Key, den Intel benutzt, aber es ist halt interoperabel. Dadurch, dass wir halt da so ein bisschen Daten reingesteckt haben, ist es interoperabel, aber nicht der gleiche Key. Ja, gut, okay. Also das war eigentlich alles, ne? Applaus im Saal.
Questions!
Jetzt Fragen, bitte. Wir haben viel Zeit für Fragen. Stellt euch an dem Mikrofon.
So find the microphone and then we can start. And there's also a signal.
Stellt euch einfach am Mikrofon an und dann kann es losgehen. Fragen wir mal den Signal Angel.
Alright.
Ja, gut. Das Internet fragt sich, was ist der Mechanismus, der Hersteller dazu bringt, HTTP zu benutzen? Könnten sie nicht selber eins machen oder könnten sie es einfach weglassen? Ja, also wenn man HTTP nicht benutzt, dann wird keiner von deinen Kunden irgendwas anzeigen, irgendeinen Inhalt abspielen können, der halt irgendwie verschlüsselt oder geschützt ist. Also man braucht einen HTTP-Schlüssel von Intel. Du kannst natürlich auch unseren Master Key nehmen und kannst ja selber einen Schlüssel machen. Aber dann wirst du halt von Intel verklagt. Also es bringt es nicht. Es bringt es vielleicht nur, wenn du in China bist, kannst du es vielleicht machen, aber nicht im Westen. Aber deswegen hat das nichts geändert. Also wenn man HTTP irgendwo wegmachen wollte, dann gab es da bereits Geräte dafür, die das gemacht haben und den HTTP-Schlüssel weggemacht haben und dann das an jeden Bildschirm geschickt haben. Wir haben es halt demokratisiert, also wir haben es halt vergemeinschaftet. Mikrofon ein, bitte. Ja, danke für den Vortrag. Also das war jetzt HTTP 1.4, ne? Habt ihr euch HTTP 2.0 auch angeschaut? Ja, okay, das ist also was komplett anderes. Es ist total anders. Es hat mit RSA zu tun. Es ist tatsächlich sicher. Also das heißt, es wäre sicher, wenn sie es irgendwie nur annähernd sicher implementiert hätten. Allerdings haben sie das nicht getan. tatsächlich haben sie das für HDCP 3 und HDCP 4 aufgegeben und ganz andere Schemata verwenden, welche überhaupt nicht sicher sind. Also die sind einfach auch nicht sicher. Ich verstehe es auch nicht. Also im Wesentlichen HDCP ist einfach nur so ein bisschen Verschleierung. Es ist nicht wirklich Verschlüsselung. Es ist einfach ein Geldmacherschema. Also HDCP 1 musste halt in 10.000 Gates in Hardware passen. Ne? Das war so, das heißt Constraint. Und damit kannst du halt nicht beliebig Krypto machen. Ne? Starke Kryptographie war nie angedacht. Ne? Also gut, man kann schon mit 10.000 Bits auch echt starke Kryptographie machen, AES zum Beispiel. Geht, also echt kein Problem. Also man kann das vielleicht nicht 10-mal AES machen, ja. Aber irgendwie haben nie gedacht, dass es so wichtig war, das sicher, wirklich sicher zu machen, weil es einfach nicht wichtig ist. Ne? Es ist nicht wichtig. Was passiert denn? Irgendein Depp wird halt die Medien kopieren, ohne dass er dafür zahlt. Und das ist alles, was passiert. Wen kümmert es? Ja? Also wenn man Medien kopieren möchte, dann gibt es bessere Möglichkeiten, also den unkomprimierten Videostrom zum Beispiel. Also man kann einfach sich den komprimierten Strom von der Blu-ray holen oder so. Ne? Also übrigens, bevor wir das hier gemacht haben, diese ganzen Disk-Sachen da, die DVD oder wie man das nennt, da was wie hießen das danach? Das war eh schon alles gehackt. Ne? Also wen kümmert's? Ja? Aber es geht ja jetzt nicht nur um Medien kopieren. Also HDCP wird dir angeschaltet. Also alles schaltet HDCP an. Ohne HDCP kannst du eigentlich nie ein Bild darstellen. Und das ist genau deswegen, wollte ich den Schlüssel hacken. Es ist ja schließlich mein Fernseher. Ich möchte auf dem Fernseher die Bilder anzeigen, die ich möchte. Ja? Also
Microphone 2, please.
Hi.
Ja, hallo. Danke für diese Backstory. Was mir aufgefallen ist, also das war mir vor 14 Jahren noch nicht aufgefallen, also so ein kleines Teilchen. Das hier ist die Matrix für den Source, und wenn man die Matrix für die Quelle und die Senke braucht, dann braucht man es nur transponieren. Also ein vernünftiges Schema für Shared Secrets sollte das nicht erfordern, dass da irgendwie der Schlüssel irgendwo geteilt wird. Ist das ein Teil des Protokolls oder ist das Zufall? Nee, das ist ein Teil vom Protokoll. HDCP benutzt das Blong-Scheme, und da ist halt die Matrix symmetrisch. Also es ist viel einfacher, wenn man weiß, dass die Matrix symmetrisch ist. Also das ist einfach effizienter, mindestens doppelt. Ja, das ist klar, ne? Ja. Aber es ist wirklich noch sehr viel effizienter eigentlich. Aber für HDCP ist es asymmetrisch, ja, also.
Okay, thank you.
Ja.
Next is microphone 6.
Yeah, so you mentioned in the NVIDIA thing that the
was erwähnt im NVIDIA-Beitrag, dass die erste Version war eben Version 0, die nächste Version war eben Version 3. Was ist mit den Versionen passiert, die dazwischen waren? Antwort, tatsächlich, ehrlicherweise, keine Ahnung. Und wir haben es tatsächlich selber Version 0 genannt, weil es dann noch nicht mal ein Versionsregister gab. Das heißt, man hat versucht, das auszulesen, und dann kam eben 0 raus. Und es ist durchaus möglich, dass es intern halt eine andere Bezeichnung hatte als Version 0.
Basically, we called the version 3 version 3 because.
Und wir nannten die Version 3 einfach nur deswegen Version 3, weil im Register dann eben einfach der Wert 3 drin stand. Das war der Grund für uns. Das heißt, wir kennen eben Version 0, 3, 4, 5 und 6. Ich glaube, es gab eine 4.1. Die haben seltsame Nummerierungsmethoden.
We let Intel figure that out. We go back to microphone 2.
Mikrofon Nummer 2. Ihr habt 14 Jahre lang darüber nichts erzählt. Warum erzählt ihr jetzt darüber? Antwort, letztes Jahr. Letztes Jahr hier beim C3, da habe ich entschieden, dass ich darüber einen Talk machen möchte. Vorher noch nie gemacht. In dem Jahr, wo wir den alten Clip gezeigt haben. Und vor einem Jahr haben wir uns eben am Kongress getroffen und haben da eben beschlossen, eine Präsentation eben zu machen. Und in dem Jahr, wo wir die PS3 gehackt haben, da wurden wir von Sony halt verklagt. Und deswegen wollten wir uns vielleicht deswegen nicht so sehr exponieren. Und es war eben viele Jahre her. Das heißt, ihr meint, dass Intel jetzt egal ist. Mir ist egal, ob es denen egal ist.
So, I don't see any
keine weiteren Fragen zu sehen. Das heißt, vielen Dank an Wanda und Sehre für diesen Talk über die History über den Key. Das war die deutsche Übersetzung von The Master Key vom 38C3. Eure Übersetzer.